Sie haben jetzt sehr sachlich begründet, wie Sie zur Osteuropa-Geschichte gekommen sind. Ihre persönliche Herkunft, hatte die auch etwas damit zu tun?
Nun ja, sicher, weil ich bin also mit dem Russischen aufgewachsen. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Die wichtigste Person in meinem Leben war die russische Kinderfrau, die man eigentlich nicht so nennen kann. Sie ist eine ganz, unsere Tanja war ein ganz anderer Typ, als sonst solche russischen Nyanyas geschildert werden, auch in der Literatur, bei Tolstoi oder den Puschkinschen Nyanya und so weiter. Sie haben immer wieder eine große Rolle gespielt, weil sie den betreffenden Kindern die Wärme und die, ja, eben das richtige Zuhause vermittelten. Und bei mir war es so, dass diese Tanja, die war nur alles andere als so ein furchtbar weicher und gläubiger Mensch. Sie war gar nicht mal sehr gläubig. Sie war eine Donkosackin, hat in ihrer Jugend Pferde zugeritten und kam also ganz früh in der ersten Ehe meiner Mutter zu uns ins Haus und blieb dann, und besonders eben bei mir, nachdem meine Eltern sich trennten, nachdem mein Vater ermordet wurde, und sie hat mich eigentlich auch ein großes Stück des Lebens auch durchgebracht, einfach dadurch, dass sie arbeitete und mich erhielt. Und durch diese Tanja war eben das Russische sozusagen immer da und in nächster Nähe. Und und das kam von selbst, dass man sich auch dafür interessierte, was da mal passiert ist.
Unter welchen Umständen haben Sie als Deutsche, als Ausländer in Moskau gelebt? In einer Kolonie mit anderen oder unter Russen?
Nein, wir waren ja Deutsche, aber mit russischem Pass. Verstehen Sie? Also die Kolonie in Moskau, das waren Deutsche mit deutschem Pass. Also zum Beispiel der als Botschaftsrat dann bekannt gewordene Hilger, der auch mit Schulenburg zusammen dem Molotow die Kriegserklärung 41 überreicht hat und so etwas. Das war ja eine ganz andere Sorte von Menschen. Ich meine, man kam natürlich zusammen, aber wir waren russische Untertanen und mein Vater war dort Leiter einer großen Anstalt für schwer erziehbare Jungen. Und man lebte so mit allen, die da so waren, mit denen man zusammenkam. Meine Mutter interessierte sich auch für Politik und hat zum Teil mitgearbeitet an einer Zeitung von dem einen Gutschkow. Sagt nicht viel, aber das ist einer der ersten Minister der provisorischen Regierung später geworden. Und man lebte so das einerseits für sich und andererseits das Leben der Stadt und des Landes und was es da in Politik gab, lebte man eben einfach mit.
Können Sie sich noch an die Straße erinnern, in der das elterliche Haus stand?
Ja, es war eine Endstation der Pferdebahn damals.
Aha.
Und da wurden die Pferde umgespannt. Und ich erinnere mich an das Haus. Aber wie gesagt, mit vier oder fünf Jahren alt gewesen sein, da hörte das auf, denn meine Eltern trennten sich. Ich war dann zuerst mit meiner Mutter auf dem Lande. Da kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Also in dem sogenannten Podmoskowie, also der Gegend um Moskau herum, die verhältnismäßig gute Verhältnisse hatte. Also so schreckliche Not habe ich bei den Bauern nicht gesehen. Und es war durchaus sehr zu spüren, dass solche Einrichtungen wie das Semstwo damals, also diese Art Selbstverwaltung, die es so damals gab, durchaus auch was Gutes tat. Und dann bin ich also mit meinem Vater sehr weit nach Osten gekommen, zuerst einmal nach Perm und dann nach Wjatka. Und das sind also Gebiete, die, sie sind noch immer diesseits des Urals, aber doch ziemlich weit im Osten, an großen Flüssen gelegen, die über langsam allmählich in die Wolga fließen und wo es eine ganz andere Bevölkerung noch gab, die sogenannten Wolga- oder Kama-Tataren. Das waren also Überreste der Golden Horde übrigens noch, die also im Gebiet von Kasan eine eigene autonome Republik haben. Und der man genauso wenig merkt wie wahrscheinlich da in Bergkarabach oder sonst wo. Aber sie sind da und sie sind da durchaus vorhanden und durchaus spürbar. Und dort waren sie auch da. Und es gab in jeder Stadt, größeren Stadt und größeren Flecken, auch eine Moschee. Aber die Frauen waren nicht verschleiert. Und sie lebten dann zum großen Teil Gärtner und solche Leute. Aber diese wirklich ganz asiatische Komponente war also unbedingt da. Im Übrigen war die Bevölkerung war natürlich russisch, großrussisch. Und es gab allerhand Dinge. Also Wjatka war, an Perm kann ich mich nicht mehr sehr genau erinnern, außer dass da solche Anlagen waren an der Kammer. Und wie wir damals spazieren gingen, mein Vater hinüberwies über den Fluss und sagte, da sieht man den Ural. Ich sah nur so was Blaues und bestimmtes Wolken oder so etwas, aber ich bilde mir also ein, ich hätte den Ural gesehen. In Wjatka war er weiter weg und das sind nur sehr lebhafte Erinnerungen. Und das Bemerkenswerte ist, dass es da doch schon allerlei Kultur gab. In den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts war der russische Revolutionär Alexander Herzen dahin verbannt und war sehr unglücklich. Und er wollte Revolution machen und in Moskau konnte man das alles besser machen und dort natürlich nicht. Mich interessierte die Revolution nicht, aber es gab zum Beispiel ein Theater, ein ganz ordentliches Theater, wo mitten im Ersten Krieg die versunkene Glocke von Hauptmann gespielt wurde. Andererseits aber die Zeitungen erfüllt waren von einer wirklich übelsten deutschen Hetze und man auch zum Beispiel auf den Straßen immer wieder ganze Züge von deutschen und österreichischen und türkischen Kriegsgefangenen sah. Und es gab also in der Stadt auch sehr viel Zivilinternierte, die auch zum Teil ziemlich scheiße behandelt wurden, dazwischen also in die Dörfer verschickt wurden und da eigentlich zu leiden hatten. Wir hatten so ein Ehepaar aus Riga bei uns sogar wohnen. Er war also Reichsdeutscher, sie war eine rigasche Deutsche und bei denen habe ich also Deutsch schreiben gelernt hauptsächlich. Etwas konnte ich schon, lesen konnte ich auch, aber lesen konnte ich also Russisch besser und früher. Und gesprochen hat man immer beides und hat es nicht sehr unterschieden.
Und in welchen Situationen hat man dann innerhalb der Familie Deutsch und wann Russisch gesprochen? War das zufällig?
Nein, das war also zum Beispiel, wenn man, also mein Vater las mir zum Beispiel deutsche Märchen vor, hat mir auch Choräle beigebracht und las mit mir auch biblische Geschichten. Und in diesem Verkehr war man natürlich, sprach man hauptsächlich Deutsch, natürlich. Mit Tanja sprach man Russisch und sie konnte Deutsch verstehen, aber nicht sehr. Und wir fuhren von da, diese vielen, vielen tausend Kilometer, an den Rigaschen Strand im Sommer zu meiner Großmutter väterlicherseits. Und verbrachten da den Sommer natürlich wieder in einer ganz deutschen Umgebung.
Sind Sie da mit der Eisenbahn gefahren?
Mit der Eisenbahn. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange es dauerte. Ich weiß nur, dass man Laken und Bedecken mitnahm. Ich weiß, gab es keine Schlafwagen, aber man hatte also einen Abteil für sich. Und nachts wurden so Betten aufgemacht. Und man fuhr und fuhr und fuhr. Dazwischen gab es Stationen, auch ganz bedeutende Stationen, wie zum Beispiel Wologda oder so etwas. Fuhr bei viel Wald. Und dann kam man schließlich in Riga, sozusagen im Westen an, in einer Großstadt, die also sehr anders war das. Aus Wjatka. In Wjatka waren die Häuser höchstens zweigeschossig. In Riga gab es große Häuser, in Moskau auch. Und da war ich natürlich auch mit meinen Vätern und Cousinen zusammen und da sprach man nur Deutsch.
Haben Sie sich in dieser, ich sag mal, Doppelexistenz, in dieser deutsch-russischen, als Kind wohlgefühlt?
Ja. Kann nicht sagen, dass ich irgendwie unter irgendwas gelitten habe. Ich war bloß unglücklich, wenn Tanja nicht da war.
Und wie war das mit Altersgenossen oder Altersgenossinnen, mit Russischen zum Beispiel?
Ja, also die hatte ich in Wertka wenig, weil ich nicht in die Schule geschickt wurde, komischerweise. Ich kriegte zu Hause Unterricht nach dem Programm des damaligen dortigen Gymnasiums für Mädchen. Das kam eine Wernikitschner jeden Tag und brachte mir das bei, was da nötig war. Und im Frühjahr machte ich da Examen und wurde nach allem befragt.
Sie waren Privatschülerin sozusagen?
Ja. Und meine beste und einzige Freundin war, und das ist auch ganz bemerkenswert, eine Polin. Und die lernte ich also zufällig da in so einem Sommerort kennen, wo wir also im Sommer lebten. Und wir fanden uns darin, dass wir, sie wusste auch was von Rittern und von Burgen und von Prinzessinnen. Und malte solche. Und ich malte auch solche. Und es war sozusagen die westliche Kultur, die uns zueinander brachte. Mhm. Und wir sprachen natürlich Russisch miteinander, anders konnten wir nicht. Und diese Freundschaft hat also mir sehr viel bedeutet. Und dazwischen war meine ältere Stiefschwester auch bei uns. Und die hat uns dann auf Russisch allerdings zum Beispiel den Kampf um Rom von Felix Dahn erzählt. Und wir fanden ihn beide herrlich. Also auch etwas, also Goten und so etwas, war uns also beiden ein Begriff. Den russischen Mädchen natürlich nicht so. Und dann in der Schule habe ich mich, ich bin erst also nach der Revolution in die Schule gekommen, aber eben nur knapp ein Jahr. Und dann gingen wir ja überhaupt weg davon. Und da war ich im Jahre 18.